The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 22. November. In der Ampelkoalition rumort es, der Streit zwischen Christian Lindner und Robert Habeck um die Atomkraftwerke. Der wirkt immer noch nach. Vor allem bei den FDP-Wählern in Umfragen schneiden die Liberalen schlecht ab. Und bei den Landtagswahlen in Niedersachsen schaffte es die Partei nicht mehr in den Landtag.
Wir haben heute für die Freien Demokraten einen traurigen Abend. Wir haben einen politischen Rückschlag erlitten.
Zuvor war die FDP in Düsseldorf aus der Koalition geflogen und hatte es im Saarland ebenfalls nicht in den Landtag geschafft, so wie in Niedersachsen. Parteichef Christian Lindner sieht in dieser Niedersachsenwahl nicht nur eine Niederlage für seine Partei, sondern auch einen Legitimationsverlust für die Ampelkoalition insgesamt.
Das Ergebnis in Hannover kann aber von einer Tatsache nicht ablenken. Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren. Die Verluste von SPD und FDP werden nicht aufgewogen durch die Zugewinne bei den Grünen. Insofern hat nicht die FDP ein Problem, sondern die Ampel insgesamt muss sich einer Herausforderung stellen, für ihre Politik mehr Unterstützung in Deutschland zu erreichen.
Doch die FDP hat es eben besonders heftig erwischt. Viele Wählerinnen und Wähler sind enttäuscht. Vor allem das Bürgergeld, also da, wo sich Sozialleistung und die unteren Lohngruppen sehr, sehr nahe kommen, wirft doch die Frage auf, lohnt das Arbeiten noch? Das Ganze verstört und verärgert viele FDP-Wähler und den Mittelstand ja sowieso. Müsste die FDP nicht deutlich lauter sein in Berlin, vielleicht sogar Koalition verlassen? Unbequeme Fragen, na klar, aber rufen wir doch beim Experten für unbequeme Fragen einfach mal durch, bei Wolfgang Kubicki, dem FDP-Vizechef. Einen schönen guten Morgen, Herr Kubicki.
Einen wunderschönen guten Morgen, Steingart.
Immer neue Schulden und jetzt noch das Bürgergeld, ganz schön heftig für einen Liberalen, oder?
Ja gut, die Schulden, die wir aufnehmen, haben einen Zweck, nämlich den, die Menschen und die Wirtschaft zu entlasten. Es ist die Energiekrise, die wir bewältigen müssen. Und Bürgergeld ist eine völlig andere Sache, weil bei vielen unserer Wählerinnen und Wähler der Eindruck entsteht, als würde hier Nichtarbeit belohnt werden gegenüber der Arbeit. Ich war gestern bei meiner Friseurin und die mir erklärt hat, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht mehr wüssten, warum sie noch arbeiten sollten, wenn sie mit Bürgergeld und 3 Stunden noch Zuverdienst mehr hätten, einschließlich Wohngeld und Heizkostenzuschuss, als wenn sie arbeiten würden. Das kann es aus Sicht eines Liberalen natürlich nicht sein. Also insofern müssen wir deutlich machen, dass das Bürgergeld eine sozialdemokratische Erfindung ist, dass wir versucht haben, zu retten, was zu retten ist, aber dass es keine Herzensangelegenheit der Liberalen ist.
Sie haben ja auf dem Parteitag in Neumünster am Wochenende gefordert, FDP pur. Wie soll das angesichts der Mehrheitsverhältnisse innerhalb dieser Dreierkoalition gehen?
Die FDP pur heißt nicht, dass wir uns zu 100% in der Koalition durchsetzen. Wir sind immer auf Kompromisse angewiesen, aber wir müssen trotzdem deutlich machen, was ist die Position, die Meinung der Freien Demokraten dabei. Wir können den Menschen eher erklären, dass wir nachgegeben haben, bestimmten Punkten und andere Sachen zu erreichen. Aber es muss deutlich werden, das, was die Koalition beschlossen hat, ist nicht FDP pur. Daneben muss das stehen, was die Freien Demokraten für richtig und wichtig halten, gerade beispielsweise im Bereich der Energiepolitik, wo wir uns fundamental unterscheiden zwischen wesentlichen Teilen der SPD und der Grünen.
Sie haben auch gesagt, der Spaß hört jetzt auf, Herr Kubicki. Ist das schon der Wink mit dem Zaunfall, sprich mit dem Bruch der Koalition, zumindest mal als Denkfigur?
Ja, nein, vernünftigerweise kann in der gegenwärtigen Situation niemand mit dem Bruch der Koalition spielen, denn wir sind in einer Kriegssituation in Mitteleuropa, wir sind in einer Krisensituation auch bei uns zu Hause und deshalb gibt es dafür auch keine parlamentarische Alternative. Insofern ist es ein Wink mit dem Zaunfall an die Koalitionspartner, endlich damit aufzuhören, Sachen zu fordern, die wir im Koalitionsvertrag bereits ausgeschlossen haben. Denn wenn das jetzt hier der Maßstab sein soll für die künftige Arbeit, dann gibt es keine gemeinsame Grundlage mehr, die wir dringend brauchen, sondern gibt es das Werkeln der 3 Koalitionspartner nebeneinander her in einer gemeinsamen Regierung. Das kann es aber nicht sein zur Bewältigung der Krise.
Aber nochmal Bürgergeld. Es ist ja nicht die Friseurin alleine, es ist der Mittelstand insgesamt. Es sind die Familienunternehmen, die sagen, das geht jetzt hier einen Schritt zu weit. Das ist ein leistungsfreier Wohlstandsgedanke, der hier in das Gesetz hineinkommt, in das Sozialgesetzbuch. Das ist zu viel des Guten. Muss die FDP hier härter sein, Ihrer Ansicht nach, in Berlin?
Na, sie muss zumindest deutlich machen, dass das, was jetzt ins Werk gesetzt wird, nicht das Herzensanliegen der Freien Demokraten ist. Ich finde es gut, dass wir bessere Kriterien hineinverhandelt haben für die Frage Qualifizierung und Aufstieg. Ich finde es weniger gut, was es bedeutet, dass man mit höheren Zuverdienstmöglichkeiten sich tatsächlich in der sozialen Hängematte zufrieden geben kann. Und ich finde es auch wichtig, dass in der gegenwärtigen Phase wir dokumentieren, bei dem Facharbeitermangel, den wir haben, dass die Menschen in Vollzeit vermittelt werden müssen und nicht nur in Teilzeitarbeit plus Bürgergeld. Es ist das falsche Signal zur falschen Zeit und deshalb denke ich, wir müssen darüber nochmal reden. Wir reden darüber jetzt auch im Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag. Und es wird auch Veränderungen geben, insbesondere was die Frage angeht der Schonzeit und der Vertrauenszeit.
Denn wenn man ehrlich rechnet und ein bisschen Schwarzarbeit, Kubicki, Schwarzarbeit ist eine der Boombranchen in Deutschland, das wissen Sie, wenn man ein bisschen Schwarzarbeit beim Bürgergeld noch bereit ist zu riskieren, dann liegt man doch deutlich über den unteren Lohngruppen.
Ja, dies bedauere ich auch sehr. Deshalb glaube ich auch, das ist kein gutes Signal in die deutsche Wirtschaft, auch in die Gesellschaft kein gutes Signal. Und deshalb werden wir jetzt uns darum bemühen, in den nächsten Tagen und Wochen die Bürgergeldvereinbarungen noch etwas zu modifizieren und zu schärfen. Mein Generalsekretär Bijan Djezaray hat das Richtige dazu ja bereits gesagt. Also wir gehen auf die Union jetzt zu und es kann noch was Vernünftiges daraus werden, dass wir den Menschen, die in einer Situation sind, die keiner von uns will, dass wir denen helfen, aber gleichzeitig den Anreiz behalten, wirklich wieder Arbeit aufzunehmen.
Also was ist das Wesensmerkmal des Liberalen in dieser Koalition und in diesen Zeiten? Er muss tapfer sein, oder?
Er muss tapfer sein. Er muss immer wieder dafür werben, dass unser Wohlstand darauf basiert, dass die Wirtschaft funktioniert, dass die Menschen arbeiten gehen und nicht, dass sie vom Staat alimentiert werden.
Herr Kubicki, ich bedanke mich sehr für diesen morgendlichen Austausch.
Ich bedanke mich auch und einen wunderschönen Tag.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Immer mehr Flüchtlinge treffen in Deutschland ein. Aber wie viele genau und was erwartet sie hier? Mein Kollege Michael Bröker und sein Team haben über die Fakten zur neuen Migrationswelle recherchiert.
Das ist ein dramatischer sozialer Sprengstoff, über den wir hier reden. Und Olaf Scholz will sich dieses Thema nicht annehmen.
Die Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weisbach berichten vom neuen alten CEO von Disney. Und sie berichten auch darüber, warum Core State, das ist eine Immobilienfirma aus Luxemburg, plötzlich die Pleite droht. Außerdem, wir schauen auf frühe Liebesbriefe von Bob Dylan und wir wundern uns über neue, fragwürdige Enthüllungen über das Finanzgebaren auf der Chefetage des RBB.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Angela Merkel und ihr Wir schaffen das haben Geschichte geschrieben. Bewundernswerter Humanismus, sagen die einen. Gefährliches Wunschdenken, die anderen. Das Thema polarisierte 2015, 2016 war das. Sie erinnern sich, über 1,1 Millionen Menschen wurden damals als Zuwanderer registriert. Und jetzt leben wir in 2022 und obwohl das Jahr noch gar nicht vorbei ist, ist die Zahl der Migranten in Deutschland auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Michael Bröker ist Chefredakteur von The Pioneer. Er und sein Team haben die Zahlen recherchiert, damit wir uns selber ein Bild über diese Lage machen können. Es gibt Meinungen und es gibt Fakten. Einen schönen guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, eine neue Flüchtlingswelle wird von den Behörden registriert, auch bestätigt mittlerweile. Was sind die genauen Zahlen und wie hoch ist da eigentlich die Dunkelziffer?
Ja, die Zahlen sind eindeutig und sie sind besorgniserregend, Gabor. Bis Oktober, also sehr aktuelle Zahlen, kamen alleine aus der Ukraine rund 1,2 Millionen Flüchtlinge. Und wenn man die mal außen vor nimmt, kamen dazu noch rund 150.000 Asylbewerber, die einen Antrag gestellt haben. Das macht also eine Summe von knapp 1,4 Millionen und damit liegen wir schon jetzt über dem Jahr 2015.
Und wie hat sich die Zusammensetzung, du hast Ukraine gesagt, der Krieg ist in unserer aller Köpfe drin, wie hat sich die Zusammensetzung dieses Flüchtlingstracks nach Deutschland gegenüber dem damaligen Flüchtlingstrack 2015 verändert?
Ja, gar nicht besonders, Gabor. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Nachricht hier. Nehmen wir die ukrainischen Flüchtlinge erneut beiseite, das ist ein Sonderphänomen, dann werden, sind die Herkunftsländer, die wir auch 2015, 2016 erlebt haben. Syrien, Tunesien, Afghanistan, zusehends auch Türkei. Was bedeutet, dass das nicht unbedingt türkische Asylbewerber sein müssen, sondern Menschen, die über die Türkei als Herkunftsland zu uns kommen, heißt auch, dass der europäisch-türkische Flüchtlingspakt, den Angela Merkel vor einigen Jahren ja gegründet hatte, der bröselt. Es kommen immer wieder, immer mehr über die Westbalkanroute. Es ist ein kleines Déjà-vu, Gabor.
Das heißt, Erdogan versucht uns auf diese Art unter Druck zu setzen?
Richtig, und es spielen plötzlich innenpolitische Gründe eine Rolle. Der Oberbürgermeister Istanbuls gilt als möglicher Gegenkandidat von Erdogan. Dort sitzen alleine 2,6 Millionen Flüchtlinge in Istanbul und Erdogan unterstützt die Stadt nicht mehr. Von dort gehen jetzt immer mehr Menschen also wieder in Richtung Balkanroute, Richtung Westeuropa. Und das sind Flüchtlinge, die aus der Türkei zu uns kommen und deswegen Herkunftsland Türkei.
Was ich noch nicht verstehe, die ukrainischen Flüchtlinge brauchen ja für einen legalen Aufenthalt hier bei uns keinen Asylantrag. Der Krieg reicht als Ursache, Deutschland ist hilfsbereit. Und trotzdem haben sich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegenüber dem Vorjahr mehr Asylbewerber gemeldet. 35% mehr Asylanträge wurden gestellt. Wie kann das sein?
Ja, das muss man sortieren. Also zunächst einmal hast du recht, die ersten 90 Tage muss ein ukrainischer Flüchtling keinerlei Aufenthaltstitel beantragen. Es gibt eine Sonderverordnung des Bundesministeriums des Innern, die gilt jetzt für ukrainische Flüchtlinge. 90 Tage lang ohne Dokument, kein Problem. Wie eine Art Tourist kann man dann einreisen. Aber danach braucht dieser Mensch einen Aufenthaltstitel und viele ukrainische Flüchtlinge bewerben sich jetzt oder beantragen Asyl, weil sie länger hier bleiben müssen oder wollen und damit in die ganz normale Asylbewerberstatistik hineinfallen. Wir sehen ja gerade jetzt, Gabor, dass Russlands Präsident Wladimir Putin das Herzstück einer Gesellschaft angreift, nämlich die Heimat, die Infrastruktur, die Energieversorgung und sich immer mehr Menschen jetzt auf den Weg machen und auch keine schnelle Rückkehr in Aussicht haben und deswegen zu einem Asylantrag dann am Ende kommen.
Was weiß man denn über die demografischen Daten dieser Neuankömmlinge, über die berufliche Qualifikation zum Beispiel? Hilft uns das Ganze bei der Bekämpfung unseres Facharbeitermangels hier in Deutschland?
Ja, die Wahrheit ist, Gabor, wir wissen ja sehr wenig über die Menschen, die kommen. Es sind vielfach Menschen, die keinerlei Dokumente mit sich tragen oder zumindest behaupten, dass sie keine Dokumente haben. Und sie sagen den Begriff Asyl und dann, das muss man wissen, dürfen sie hineinkommen. Dann muss es eine individuelle Schutzprüfung geben. Die Bundespolizei kann sie also nicht zurückweisen. Ja, aber wenn wir nur nicht einmal die Identität feststellen können, dann wissen wir auch relativ wenig über die wahre Qualifikation. Also, was wir wissen, laut Bundespolizei sind es wieder verstärkt junge Männer, die über die Westbalkanroute kommen. Und das sind natürlich nicht alles Ärzte, Ingenieure oder Krankenschwestern, sondern da sind auch ungebildete und unausgebildete Menschen dabei, die die Sprache nicht beherrschen. Also wir werden beides erleben. Sicherlich auch gute Integrationsbeispiele, aber natürlich auch eine Einwanderung in die Sozialsysteme.
Und viele der Migranten, wenn sie nicht aus der Ukraine kommen, kommen ja aus Ländern, auch der EU, und wurden ja offenbar schon aus Frankreich, aus Österreich sozusagen freundlich weitergeleitet, nach dem Motto, geht doch mal nach Deutschland.
Das ist das große Problem dieser Sekundärmigration. Wir haben eben ein Dublin-Recht. Es gibt ein Dublin-Recht, das besagt, wer in einem Drittland, in einem sicheren Drittland, von einem sicheren Drittland nach Deutschland kommt, der muss reingelassen werden. Wir können sie ja nicht zurückschieben nach Tschechien oder nach Griechenland, weil das sichere Länder sind. Und dieses Dublin-Recht wurde bisher nicht reformiert. In Europa gibt es kein neues einheitliches Asylrecht. Das heißt, es gibt auch keinerlei rechtliche Möglichkeiten, diese Menschen dann wieder zurückzuschicken, obwohl sie ja eigentlich aus anderen sicheren Ländern kommen. Und das ist natürlich das Problem. Und wer also nach Deutschland will, der hat gute Chancen, auch nach Deutschland zu kommen.
Wo werden diese Menschen derzeit untergebracht und wer zahlt für sie? Lass uns mal ein bisschen über die Finanzen auch sprechen, also die Wohnungsfrage und auch die Geldfrage.
Ja, Gabor, die Kosten sind enorm. Alleine 2021 hat der Bund 21,6 Milliarden Euro für asylbedingte Kosten aufgenommen. Das sind Fluchtursachenbekämpfung, aber es sind auch die Sozialtransfers, die Integrationsleistung und so weiter. Eigentlich ist die Flüchtlingsunterkunft Sache der Kommunen. Aber, Gabor, die Kommunen können nicht mehr. Es gibt Brandbriefe von Städte- und Landkreistag an die Bundesregierung, an die Länder, dass dringend Hilfe benötigt wird. Wir sind jetzt schon wieder am Limit, das sagen verschiedene Landräte auch in Interviews. Aber der Bund und die Länder haben sich noch nicht auf eine neue Verteilung der Kosten und auch nicht auf eine Offensive bei den Unterkünften geeinigt.
Nun ist der Bundeskanzler nicht für alles verantwortlich. Trotzdem, er verhält sich sehr ruhig in dieser Frage. Angela Merkel hat ja sehr früh 2015 das Wort ergriffen und zwar zugunsten der Migranten hier. Bundeskanzler Scholz schweigt. Warum? Hat er ein Kalkül dabei oder ist er einfach zu beschäftigt auswärts?
Ich glaube beides. Er will dieses Tabuthema, das auch sehr polarisiert. Man erlebt das ja an einer Rekordzahl an Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte. Das ist ein dramatischer sozialer Sprengstoff, über den wir hier reden. Und Olaf Scholz will sich dieses Thema nicht annehmen. Bisher überlässt er das Nancy Faeser, der Innenministerin. Aber auch sie hat keine großen Interesse daran, dass auch rhetorisch zu einer Krise zu machen. Der Chef der Bundespolizeigewerkschaft hat neulich vor einigen Wochen einen Brandbrief an sie geschickt und darum gebeten, dringend jetzt bei der Frage Unterkunft und Finanzierung voranzukommen. Bisher keine Antwort. Also die Bundesregierung duckt sich bei dem Thema weg.
Das ist doch wahrscheinlich nicht sehr schlau. Wir haben eine AfD, die doch nur darauf wartet, dass hier aus dieser Migration sich eine politische Stimmung aufheizt, aufstaut, die dann bei Ihnen auf das Wahlkonto einzahlt. Deswegen lass uns trotzdem auch über die Frage von Kriminalität hier sprechen. Was, Mick, meldet die Polizei über das Verhalten der Flüchtlinge? Oder präziser gefragt, wie gesetzestreu sind die Menschen, die da zu uns kommen? Was sagen die Statistiken?
Es gibt keine klare Zahlen über die Kriminalität oder die Straffälligkeit von den Flüchtlingen. Was wir kennen in der deutschen Kriminalstatistik ist eine Art Unterscheidung zwischen den Inländern und den Nichtdeutschen bei den Taten. Und bei der Kriminalstatistik ist es so, dass 2021 28% der Tatverdächtigen nicht deutsch waren. Bei der Gewaltkriminalität waren es sogar 38%. Und der Ausländeranteil in der Bevölkerung liegt nur bei etwa 13%. Also ein überproportioneller Anteil der Kriminalität bei den Nichtdeutschen als an der Gesamtbevölkerung. Der ist de facto so, der steht in der Statistik, aber es gibt keine aktuellen Zahlen bezüglich der Flüchtlinge.
Nun versprechen Politiker immer wieder, dass zumindest straffällig gewordene Migranten auch abgeschoben werden, erst recht, wenn sie gar nicht anerkannt sind als politische Flüchtlinge. Wie verhält sich's mit den Abschiebungen? Wurde da Wort gehalten? Wird mehr abgeschoben aus der Bundesrepublik heraus?
Gabor, das ist für mich der Kern dieser gesamten Auseinandersetzung. Deutschland ist ein sehr offenes, ein sehr liberales Land und es gilt der Satz von Joachim Gauck, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Wenn also wenigstens der Rechtsstaat klar angepasst würde in dem Sinne, dass Abschiebungen erfolgen, wenn ein Asylverfahren negativ beschieden wird, dann gäbe es einen sehr hohen Rückhalt für das sehr liberale Asylsystem. Aber genau das ist das Problem. Wir haben 6.200 abgeschobene Asylbewerber in diesem Jahr, in diesem Land. Und es gibt zehntausende Verfahren, die eigentlich noch in der Schwebe sind. Es gibt zehntausende geduldete Asylbewerber, die eigentlich abgeschoben werden müssten. Aber aus bestimmten Gründen wird das nicht umgesetzt. Und das ist, glaube ich, das einzige Problem in dieser Debatte. Wenn der Rechtsstaat dort keine Zähne zeigt, wo er auch Zähne zeigen müsste, nämlich bei der Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern, dann verlieren wir das Vertrauen in den Rechtsstaat. Und dann brauchen wir auch nicht mehr lange darüber reden, dass wir liberale Asylgesetze gerne hochhalten wollen.
Nun hatte ja Oppositionsführer Friedrich Merz versucht, mit dem Stichwort Sozialtourismus das Thema, ich sag mal, zu seinen Gunsten zu nutzen und vielleicht den Unmut, den der ein oder andere spürt, auf seine Mühlen zu lenken. Hatte er denn recht mit diesem Wort vom Sozialtourismus, dass Menschen nur wegen unserer sozialen Ausreichungen zu uns kommen? Oder hat er sich dann zu Recht entschuldigen müssen? Was denkst du?
Naja, ich finde das Wort schon zynisch und auch falsch in der Begrifflichkeit. Das ist ja nicht so, als würden Urlauber aus der Ukraine zu uns kommen mit dem Stadtplan und unbedingt mal Nürnberg sehen wollen, sondern wir reden hier über wirklich dramatische menschliche Schicksale. Und natürlich gibt es unterschiedliche Zielorte, wohin Asylbewerber wollen. Das kann aber auch daran liegen, dass dort ihr Umfeld bereits ist, dass dort Familien oder Freunde oder Verwandte sind und dass deswegen der erste Ort, an dem sie vielleicht Asyl hätten beantragen können, nicht ihr Zielort ist. Ich finde das auch nicht schlimm. Worüber wir aber reden müssen, ist der Pull-Faktor. Und das bedeutet, dass natürlich Deutschland ein attraktives Land ist für Asylbewerber, für Menschen, denen es in ihren Ländern eben nicht so gut geht. Das liegt einerseits an den rein finanziellen Leistungen für Asylbewerber. Mit 360 Euro ist das wahrlich nicht üppig, was dieses Land an Asylbewerberleistung für einen einzelnen erwachsenen Asylbewerber gibt pro Monat. Aber in Relation eben zu Durchschnittsverdiensten in den Herkunftsländern oder in Relation zu anderen EU-Staaten ist das doch relativ viel. Und hinzu kommt, man hat bei uns, und da sind wir wieder beim Thema Abschiebung, Gabor, das Gefühl, wer einmal drin ist, der bleibt auch drin. Weil unsere Abschiebepraxis so lasch ist, weil unsere Gesetze so liberal sind, was die Duldung betrifft. Man weiß, dass aus Deutschland heraus die Abschiebepraxis so schlecht läuft und das ist natürlich attraktiv dann auch.
Michael, dann bedanke ich mich. Das Thema wird nicht weggehen, nicht so schnell weggehen. Für diese erste Einschätzung bedanke ich mich sehr. Ich glaube, wir haben jetzt, was die Fakten angeht, mehr Grund unter den Füßen. Vielen Dank.
Danke, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt das, was im Disney-Konzern derzeit passiert, für mächtig Aufregung. Die Hintergründe dazu kennt natürlich Anne Schwedt in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Der neue CEO von Walt Disney ist ja der alte CEO. Man hat den Mann aus dem Ruhestand geholt, aber warum das denn, Anne?
Weil es bei Disney nicht so super läuft, Gabor. CEO Bob Chapek habe die Erwartungen nicht erfüllt. Vor allem beim Streaming-Geschäft gäbe es zu hohe Verluste. Und deshalb ist jetzt Bob Iger wieder zurück. Iger war ja schon mal 15 Jahre lang der CEO von Disney. Er war dann aber 2020 in den Ruhestand gegangen und hatte die Führung an Bob Chapek übergeben. Jetzt wird also wieder zurückgetauscht. Chapek muss gehen, Iger kommt wieder. Und der soll den Konzern jetzt wieder für 2 Jahre führen. Und er bekommt dafür 27 Millionen Dollar Bezahlung pro Jahr. Von Disney heißt es, der Aufsichtsrat sei zu dem Schluss gekommen, dass Disney sich in einer wörtlich zunehmend komplexen Periode der Branchentransformation befinde und Iger sei dafür perfekt, um das Unternehmen durch diese wichtige Phase zu führen. Vor allem das Streaming-Geschäft ist das große Problemkind. Disney Plus wachse zwar schnell, aber mache keinen Gewinn. Im Gegenteil, allein im abgelaufenen Quartal gab es einen Verlust von knapp 1,5 Milliarden Dollar und auch mit den letzten Quartalszahlen konnte Disney die Erwartungen nicht erfüllen. JPEG hatte daraufhin Sparmaßnahmen angekündigt, inklusive Stellenstreichungen. Die Disney-Aktie verlor in diesem Jahr allein schon um fast 40% an Wert. Disney hofft jetzt also, dass Bob Iger das alles wieder in Ordnung bringen kann. Er war ja derjenige, der Disney zu dem gemacht hat, was es heute ist. Er hatte auch ursprünglich den Streamingdienst Disney Plus gestartet. Bei den Anlegern kam der Schritt echt gut an. Die haben offenbar Hoffnung in Iger. Die Disney-Aktie schloss gestern mit einem Plus von 6,3%.
Vielen Dank, Anne. Und damit zu Annette Weisbach nach Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der Immobilienkonzern Core State ist in eine Schieflage geraten und den Aktionären droht jetzt nichts Geringeres als ein Totalausfall. Annette, klär uns auf, wie ist das dazu gekommen?
Es ist eine interessante Kombination an Faktoren. Auf der einen Seite ist das eklatantes Missmanagement. In den letzten Jahren hat Core State sehr viel unterschiedliches Führungspersonal gehabt. Und am Ende des Tages ist es aber auch einfach eine Wette auf den Immobilienmarkt, die so nicht mehr funktioniert. Auch die Nähe zur Adlergruppe hat nicht geholfen. De facto ist es jetzt so, dass wohl ein Insolvenzantrag gestellt werden muss, denn die Sanierungsgespräche mit den Investoren, die sind nicht vorangekommen. Und nun wird wohl eine Anleihe fällig. Ab 28. November in Höhe von 188 Millionen Euro. Ende September hatte die Core State Gruppe nur noch 40 Millionen Euro Cash, aber 556 Millionen Euro Schulden. Es ist also sehr klar, dass sie diese Anleihe nicht bezahlen werden können, insofern in die Insolvenz rutschen werden. Gestern ist der Aktienkurs bis zu 60% nochmal in die Knie gegangen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die neue Interimsintendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB, in Rekordzeit für Aufregung sorgt. Vielleicht nicht ganz zu Recht. Worum geht's? Katrin Fernau wurde im September zur vorläufigen Nachfolgerin von Skandalintendantin Patricia Schlesinger gewählt.
Ich denke, dass ich mit der Wahl jetzt im zweiten Wahlgang, Wahl ist eben Wahl, so ist es, und aber dennoch ein klares Signal bekommen habe und dass ich auch mit diesem Rückenwind jetzt auf die Beschäftigten zugehen werde. Ja, und dann die Ärmel hochkrempeln und einfach mit der Arbeit anfangen.
Und mit der Arbeit hat sie dann auch recht zupackend direkt begonnen. Fernau hat dem Sender nämlich ein hartes Sparprogramm verordnet mit dem Ziel, in den nächsten 2 Jahren 41 Millionen Euro einzusparen. Wie will sie das schaffen? Naja, ganz einfach, frei werdende Stellen werden nicht nachbesetzt und auch das Programm soll ein wenig zusammengestrichen werden. Harte Zeiten kommen da vor allem auf die Mitarbeiter zu, mit einer Ausnahme, Katrin Fernau. Sie bekommt nämlich zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt von knapp 300.000 Euro auch noch einen Wohnungszuschuss von 1.000 Euro monatlich für ihre Berliner Wohnung. Der Sender argumentiert nun, dass der Umzug von Köln nach Berlin ja sehr schnell vonstatten gehen musste und dass Fernau nur einen Jahresvertrag bekommen hat. Das Auflösen ihrer Kölner Wohnung wäre da natürlich nicht zumutbar, zumal sie nicht wirklich Intendantin geworden ist, sondern sie ist eine Art Leihgabe des WDR für genau dieses eine Jahr. Die freien Journalisten des RBB finden das mit dem Mietzuschuss trotzdem einen Skandal und eine Frechheit. Dieser Zuschlag, heißt es, ist durch nichts zu rechtfertigen, sagt eine Vertretung der freien Journalisten. Fazit: Naja, vielleicht sollten die neue Interimchefin und die freien Journalisten erstmal miteinander reden, bevor die einen gefeuert und die andere verdächtigt wird. Oder wie der Friedensforscher Egon Bahr zu sagen pflegte: Wo geredet wird, wird nicht geschossen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man mit alten Liebesbriefen doch noch richtig Geld verdienen kann, zumal wenn der Verehrer niemand Geringeres ist als Bob Dylan. Der schrieb in seinen Teenagerjahren nämlich seine Highschool-Liebe Barbara Hewitt 42 Liebesbriefe. Darin wiederum enthalten 150 handschriftlich beschriebene Seiten. Bob Dylan hatte mächtig was mitzuteilen. Diese kamen nun am vergangenen Freitag in Boston unter den Hammer und erzielten eine stolze Summe. Eine Summe von $670.000. Hewitt und Dylan hatten sich damals in der Highschool in Hibbing in Minnesota kennengelernt. Die beiden wurden 1957 ein Paar und wechselten zwei Jahre lang Briefe. Chatten über WhatsApp oder Facebook gab es damals noch nicht und telefonieren war teuer. In den Briefen schrieb Robert Zimmerman, ja, so hieß Bob Dylan damals mit bürgerlichem Namen, eine europäische Geschichte. Robert Zimmerman gleich Bob Dylan. Aber er schrieb damals eben nicht nur Gedichte über seine Zuneigung zu ihr, sondern er träumte schon damals davon, mit seiner Musik eines Tages Millionen Platten zu verkaufen. Diesen Traum hat er sich wohl, ich würde sagen, mehr als übererfüllt, denn heute ist Dylan mit mehr als 125 Millionen verkauften Platten, mit unzähligen Preisen wie dem Literaturnobelpreis 2016 und Songs wie Like a Rolling Stone, einer der einflussreichsten Künstler aller Zeiten. Dylan schrieb auch damals der Geliebten, dass er eines Tages gerne seinen Namen ändern möchte. Robert Zimmerman. Mit einem solchen Namen macht man keine Karriere, dachte er sich. Und wenig später wurde daraus Bob Dylan, wie er hier in einem Interview mit CBS freimütig erzählt.
Why did you feel you had to change your name?
You have an identity of yourself that maybe others around aren't aware of, so you got to start over again.
So you didn't see yourself as Robert Zimmerman?
Not for some reason, you know, I never did.
Die $670.000 für Dylans intimen Briefaustausch wurden nicht etwa von einem reichen Fan, sondern von einer portugiesischen Buchhandlung gezahlt. Sie möchte die Liebespoesie in ihrem Laden für Besucher zur Schau stellen. Hoffentlich gut gesichert, kann man da nur sagen. Dylan möglichst lange erhalten bleibt und eben nicht vom Winde verweht wird.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ich wünsche Ihnen einen poetischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.